Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Lageberichts. Wie fast immer mit dabei, Dr. Peter Hettenbach. Peter.
Tag.
Tag, bist fit?
Ich bin immer fit, das weißt du doch.
Sehr schön, das stimmt tatsächlich. Immer gleich und gut gelaunt.
Eine meiner Kerneigenschaften,
ja. Ja, wir haben heute auch ein Thema, was dir Spaß macht, als alter Backsteiningenieur.
Salat. Quasi.
Salat und Backstein. Wir gucken uns nämlich das Thema Häuser nochmal ein bisschen genauer an. Ich habe nämlich eine spannende Frage gestellt bekommen. An der Stelle auch liebe Grüße an die Frau Oberhuber, die mir die gestellt hat. Nämlich, was ist denn eigentlich wirklich der Effekt, wenn ich mich tatsächlich als Regierung oder wer auch immer entscheiden würde, dass ich quasi vom KfW 40 Standard ablasse und sage KfW 55 wird jetzt good enough und wir machen das. Fand ich eine tolle Frage. Wir haben es uns gemeinsam angeguckt und ich dachte, wir lassen unsere Zuhörer und Zuhörerinnen mal teilhaben. Let's go.
Genau.
So, Peter. Das ist ja eher dein Steckenpferd, das ganze Thema Bauen und Co. Aber ich nehme mal so ein bisschen die Erklärungen vorweg und dann darfst du den komplizierten Krempel machen, so wie wir das hier als bequeme Arbeitsteilung machen. Relativ einfach gesagt. Wir haben ja jetzt schon mehrfach darüber gesprochen, dass wir Veränderungen brauchen, um das Thema Bauen wieder a bezahlbarer, aber auch schneller, unkomplizierter und Co. zu machen, damit eben sowohl die Bezahlbarkeit als auch das Thema, wie viele und wie lange blockiere ich Handwerker für bestimmte Arbeiten, an der Stelle quasi im besten Fall gleichzeitig beseitigt wird. Da hatten wir in einer unserer letzten Folgen einen ultrakapitalistischen Ansatz, den du hattest.
Steuern mehr, kein Baurecht
genau,
mehr.
Genau, keine Regeln, keine Steuern, kein gar nichts. Wir machen hier absoluten Wildwuchs. Es gibt aber natürlich auch etwas gemäßigtere Lösungen und ein Vorschlag, der immer mal wieder so im Raum schwebt, ist quasi, dass wir das ganze Thema KfW 40 quasi sein lassen und sagen, wir lockern an der Stelle die Regeln zur Energieeffizienz von neuen Gebäuden, soweit, dass wir wieder zurück auf den alten neuen Standard quasi gehen von KfW 55. Und mir wurde diese Frage von einer Journalistin gestellt und aus dem Stegreif hatte ich keine Antwort, weil ich dachte mir erst, das klingt erstmal gar nicht so viel, aber vielleicht ist das auch so eine Pareto-Nummer, wo du quasi nochmal richtig, richtig viel Geld investieren musst, um von der 55 auf die 40 zu kommen. Ich habe gesagt, nee, ich nehme das nochmal mit, ich recherchiere das nochmal, da habe ich jetzt aus der Hüfte geschossen, kein gutes Bauchgefühl für und bin dann ja auch nochmal auf dich zugekommen und das Ergebnis präsentieren wir euch quasi jetzt.
Genau, weil ich finde immer solche Pauschalaussagen, das ist dann ein Drittel oder so irgendwas, lässt sich natürlich schön in der Schlagzeile verarbeiten, aber ist eigentlich immer die Nichtwahrheit. Und insofern bin ich froh, dass du dein Temperament gezügelt hast und nochmal in dich gegangen bist und dass wir jetzt auf der Basis von Fakten sagen können, wie wäre es denn mal an einem Beispiel?
Ja.
Und dann kann man sagen, es ist mehr oder weniger, wenn man andere Räume betrachtet.
Absolut. Ich glaube zunächst einmal, du hast gerade über das Thema Durchschnitt gesprochen und das ist sehr, sehr, sehr valide. Zunächst einmal sollten wir vielleicht darüber sprechen, wo solche Dinge überhaupt Impact haben können. Weil wenn ich den, kann man Baustandard sagen oder ist das falsch? Ist Baustandard richtig? Okay, ja, ihr seid da manchmal pingelig mit den Worten, deswegen
bin ich so vorsichtig. Ja, so sind wir Ingenieure halt.
Ja, eben. Wenn man den Baustandard senkt, dann wird sich das ja nur auf die Bauherstellkosten auswirken. Und hinten raus quasi auf Steuern, die man unter Umständen zahlen muss.
Genau, das ist der entscheidende Punkt. Also eigentlich hast du den Effekt nur auf den Baukosten.
Genau.
Aber da viele Kosten prozentual dann an den Baukosten festgemacht sind, gibst du natürlich ein exponentielles Thema am Ende.
Genau. Bedeutet aber, wir müssen auch ganz klar differenzieren zwischen ich sag mal, Stadtgrundstücken in Anführungsstrichen, wo ein extrem hoher Bodenrichtwert ist. Das heißt, das Grundstück ist der teuerste Part am Gesamtprojekt und eher ländlicheren Projekten, wo die Bauherstellkosten den Großteil des Projektes ausmachen. Weil wenn ich in München baue und das Gebäude quasi ein Mini-Anteil meiner Gesamtprojektkosten sind, dann wird das natürlich einen sehr viel geringeren Impact auf die Gesamtprojektkosten haben, als wenn ich mehr oder weniger ein Grundstück quasi geschenkt bekomme oder sehr günstig kaufe. Und der teuerste Part daran ist eben das Haus, was ich oben drauf stelle. Also eine ganz, ganz klare Differenzierung an der Stelle. Deswegen darf man da jetzt auch nicht einfach in den Durchschnitt gehen und sagen, wenn wir das machen, dann für jedes Projekt minus x Prozent. Also da wirklich ganz klar differenzieren. Wenn das Grundstück teuer ist, dann können natürlich die Bauherstellkosten, selbst wenn sie ein bisschen niedriger sind, nicht so stark ins Gewicht fallen. Wenn allerdings die Grundstückskosten sehr, sehr günstig sind, dann zählt natürlich jeder Euro, den ich bei den Bauherstellkosten spare, deutlich mehr in die Gesamtkosten rein.
Genau, und deswegen haben wir eigentlich jetzt mal uns dran gesetzt und haben gesagt, wenn man die Baukosten mal als Ausgangspunkt nimmt und schaut, was entsteht denn da noch an Planungskosten, was entsteht da an Grundstückskosten, an Nebenkosten und an Sicherheitszuschlägen, Finanzierungsthemen etc., habe ich also praktisch eine Kostenseite. Und dann haben wir geschaut auf der anderen Seite, wie ist denn das verfügbare Einkommen? Wir haben einen Ballungsraum als Muster genommen, also eigentlich so mittendrin. Mhm. In München ist es dann entsprechend von dem Durchschlag der Grundstückskosten höher. In den ländlichen Räumen ist natürlich der Durchschlag der Baukosten höher. Und dann haben wir uns mal angeschaut, wie das in dem Ballungsraum Rhein-Neckar dann tatsächlich auch aussieht.
Bevor wir in die Kalkulation gehen, magst du kurz umreißen, was so der grobe Unterschied ist zwischen KfW 55 und KfW 40 oder 40+.
Ja, es gibt einfach ein Basishaus, was theoretisch gerechnet wird und die energetischen Anforderungen festschreibt. Und bezogen auf dieses Basishaus, hat jeder schon mal gesehen, wenn er seinen Energieausweis angeschaut hat, wird dann das Haus, das man jetzt baut, jetzt betrachtet, im Prinzip verglichen. Und das 55er Haus hat dann noch 55% von dem Energiebedarf dieses Vergleichsbasishauses. Und ein 40+ hat halt nur noch 40% von dem Energiebedarf. Und das Plushaus erzeugt halt noch zusätzlich Strom. Ganz einfach ausgedrückt.
Okay. Dann haben wir das erstmal festgehalten. Dann hast du eine Kalkulation aufgestellt, die ich gerade vor mir habe, zum Thema Herstellkosten. Und Achtung, wenn ich jetzt die ersten paar Positionen vorlese, nicht direkt wütend werden. Es kommen noch mehr Positionen dazu. Ein Schuh gehört nicht rund, aber es wird am Ende ein Schuh draus. So. Also wir haben uns das Thema zunächst einmal Baukosten mit Hausanschluss pro Quadratmeter angeguckt.
Genau.
Ich sage nochmal, nicht Gesamtbaukosten, langsam. So. Und da hast du gesagt, bei einem KfW 40+ liegen wir bei 2.500 Euro, bei einem 55er bei 1.800.
Genau, und da kann man schon drüber streiten, ob das regional unterschiedlich ist oder ob das vielleicht schon 3 Monate alt ist und vielleicht jetzt andere Preise hat. Aber es geht einfach darum, nur mal wirklich die Vergleichsgrundlage offen zu legen und zu gucken, da wird fair verglichen und nicht irgendwie Politik gemacht und irgendeine Zahl rauskauen.
Jetzt weiche ich leicht ab, aber vielleicht können wir das einmal kurz thematisieren. Du und ich, wir sind ja nebenberuflich auch Unternehmer, neben unserem sehr lukrativen Podcast. Wir machen ja solche Software-as-a-Service-Lösungen, die automatisierte, digitale, intelligente Vorgänge quasi simulieren. Ein Teil war Immobilienbewertung. Was wir aber auch machen, ist quasi Sanierungssimulation. Und ich unterhalte mich da natürlich mit sehr vielen Leuten. Und eine sehr große Sorge, die Leute immer haben, ist, sind ihre Kosten regionalisiert? Also wenn wir Herstellkosten für bestimmte Maßnahmen annehmen, sind die regionalisiert? Und das scheint so ein ganz, ganz großes Thema zu sein für Leute, so als ob es in Sachsen ein Fünftel dessen kostet, was es in München kostet. Können wir vielleicht das Thema einmal kurz aufräumen, jetzt wo wir eine Audience haben, um einmal über das Thema regionale Herstellkosten zu sprechen?
Also das Thema gibt's schon lange. Auch in allen Bewertungsverfahren gibt's immer das Thema regionale Anpassungsfaktoren, Marktanpassungsfaktoren. Einmal wird es direkt auf die Baukosten umgerechnet, dann auf das Gesamtpaket. Man ist sich grundsätzlich darüber einig, dass es schon regionale Unterschiede gibt. Mein Lieblingsbeispiel ist immer München mittendrin gegenüber Uckermark. Mhm. Aber ich glaube, es ist schon vom Kern her sehr viel überbewertet. Und man kommt mit einer begründeten Schätzung, die dann halb plus minus 10% genau ist, ganz gut hin. Denn es liegt ja zum Beispiel auch immer die Hälfte aller Kosten im Regelfall an den Materialien. Mhm. Und die sind eigentlich relativ einheitlich. Also wenn du eine Wärmepumpe kaufst, kostet die in München mehr oder weniger das Gleiche wie in der Uckermark. Es gibt dann vielleicht welche, die kaufen die Wärmepumpe in Holland, weil sie grenznah sind und sparen ein bisschen was. Aber kurze Rede, langer Sinn. 50% der Kosten sind im Regelfall im Bauen sowieso. Die Materialien, die sind relativ gleich. Und ich glaube, mit einer begründeten Schätzung plus minus 10% kann man das Thema Regionalisierung ziemlich außen vor lassen. Und was ich immer interessant finde, wir beobachten ja diese ganzen Indizes, die auch vom Statistischen Bundesamt oder von dem Baukosteninformationszentrum der Architekten geliefert werden. Und dann kriegen die meistens nicht die Zahlen so regionalisiert. Und dann sehe ich dann solche Anpassungsfaktoren mit 1.03, 1.06 und muss schon sagen, also wenn wir dann über die zweite Nachkommastelle reden, dann ist das Gesamtsystem sicherlich viel ungenauer und aus meiner Sicht vor dem Hintergrund muss man nicht thematisieren.
Also klar, wenn man solche Tools anbietet, natürlich braucht man Flexibilität so in den Herstellkosten, damit man da auch mit dem Kunden irgendwie einig ist. Also das Thema ist natürlich abgebildet, aber ich glaube auch, dass die Unschärfe zwischen Plankosten und tatsächlichen Kosten sehr viel größer ist als das, was man als Regionalität versucht, an der Stelle zu berücksichtigen. Dementsprechend glaube ich auch, dass man sich da kein Bein ausreißen muss. Schön, dass wir das geklärt haben. So, wir waren eben bei unseren Baukosten. Du hast dann noch aufgeschlagen Planungskosten und Gebühren mit 20%.
Also ein Architekt nimmt etwa 10%, dann hast du noch zusätzliche Anteile. So sind es etwa die 20. Da kann auch jeder sagen, es sind in meinem Kopf 18 oder 22. Deswegen legen wir es offen. Wir wollen ja zu einer begründeten Schätzung kommen, die auf Fakten basiert.
Ja, was uns zu einem Zwischenstand KfW 40 3.000 Euro der Quadratmeter, KfW 55 2.160 Euro der Quadratmeter bringt. Dann kommt noch ein Zuschlag für Projektentwicklung, den du aufgeschlagen hast, in Höhe von 15%.
Das ist das Geld, was der Bauträger als seine Marge, als seinen Gewinn kalkulieren muss, dass er momentan keine 15% am Ende hat, sondern oft auch negative Ergebnisse erleben wir auch.
Mhm. Was uns, ich runde jetzt mal grob, beim KfW 40 Haus auf knapp 3.500 Euro bringt, etwas drunter, und beim KfW 55 auf knapp 2.500. Das heißt, du hast ja vorhin gesagt, es gibt Dinge, die sich immer wieder an den Baukosten orientieren. So wird natürlich eine Lücke deutlich größer.
Ja.
Und du hast es hier jetzt dann mal mit einem exemplarischen 125 Quadratmeter Haus nochmal durchgerechnet. Heißt dann, auf die Gesamtsumme KfW 40 wäre ich bei 431.000 Euro oder 430.000 Euro und KfW 55 bei 310.
Ohne Grundstück.
Ohne Grundstück.
Haus plus Planung.
Aber das sind 1.000 Euro der Quadratmeter oder 120.000 Euro auf so ein, in Anführungsstrichen, Normalhaus gerechnet. Das ist natürlich ein Batzen Geld erstmal, muss man sagen. So, und dann kommt der Teil, der logischerweise identisch ist, nämlich beide unsere Musterhäuser stehen auf demselben Grundstück.
Mit der gleichen Größe.
Genau, mit der gleichen Größe. Da tut sich also erstmal nichts. Und unser Grundstück ist relativ günstig. Also wir sind mit 500 Euro der Quadratmeter rangegangen. 300 Quadratmeter sind 150.000. Das heißt, wenn wir alles wiederum aufsortieren, sind wir beim KfW 40 Haus bei 580.000 Euro und beim KfW 55 bei 460.000 Euro. Also die 120.000 Differenz sind geblieben. Sie sind nur eben um 150.000 angestiegen. So, dann kam nochmal ein prozentual berechneter Posten, nämlich quasi Nebenkosten, Steuern, Gebühren, Zwischenfinanzierung. Oder? Und du hast dafür nochmal kalkulatorisch 12% aufgeschlagen. Das heißt, bei Exempel A, unserem KfW 40-Haus, waren das knapp 70.000 Euro. Beim anderen sind es knapp 55.000 Euro, womit wir gesamt jetzt bei 651.000 Euro für das KfW 40-40-Plus-Haus sind und bei 515 für das KfW 55-Haus. Das heißt, unsere Lücke ist jetzt auf knapp unter 150.000, ungefähr 135.000 angestiegen. Das ist natürlich einiges, muss man sagen. Also 135.000 haben, nicht haben. Das macht, glaube ich, im aktuellen Finanzierungsumfeld einen ziemlich großen Unterschied. Und du hast dir den Unterschied dann auch nochmal angeguckt. Wir sind nämlich quasi in Mannheim dann mal an die Bevölkerung gegangen und haben uns das Thema Erschwinglichkeit angeguckt, nämlich wer könnte sich KfW 40 plus leisten und wer könnte sich quasi das 55er an der Stelle leisten, haben eben gesehen, dass wir dort 30.000 Haushalte in der günstigeren Variante hätten, die sich das leisten können, aber das KfW 40 nicht. Das heißt, wenn wir den Baustandard senken, erschließen wir 30.000 neue Haushalte, die quasi sich das Bauen leisten könnten. Auf eine Stadt wie Mannheim gerechnet, wo wir knapp 300.000 Einwohner, 150.000 Haushalte haben, sind das 20%. Das fand ich erstaunlich. Das ist
eine realistische Schätzung, aber ich glaube, wenn du mit einem Finanzierer redest, der genau um diese 150.000 reden muss oder vielleicht auch noch ein bisschen mehr. Wir haben ja ein kleines Haus mit 125 Quadratmeter auf einem kleinen Grundstück mit 300 Quadratmeter, dann spielt es schon Zünglein an der Waage. Da gibt's Ja und Nein als Entscheidung.
Absolut. Und das ist ja für viele Leute ist quasi genau diese Summe, gerade das mühsam zusammengesparte Eigenkapital, was du irgendwie hast, was dir auf der einen Seite aufgefressen werden würde. Und man darf ja nicht vergessen, Projekte laufen ja dann auch noch aus den Kosten häufig. Das heißt, bei dem einen, wenn du 10% aus den Kosten läufst, nochmal eine andere Summe als bei den anderen. Also das ist natürlich, wie du eben sagst, wenn du die Grundzahl höher hast und alles berechnet sich daran prozentual, dann stapelt sich das natürlich hinten auf. Für etwas, wo man sagen muss, der Umwelteffekt verhältnismäßig gering ist unter Umständen.
Ja, und ich mache nur mal deinen Vergleich vom Anfang auf. In ländlichen Räumen natürlich noch viel größer der Effekt.
Ja.
Und natürlich in super, super teuer 10.000 Euro oder Quadratmeter Lagen natürlich ein bisschen geringer. Aber ich glaube, wir haben ja so gesehen, dass diese Mittelzentren, die Ballungsräume so für den Mittelwert ein gutes Maß sind, ist schon erstaunlich. Und die 20% sind jetzt nicht so... Ich habe mal daheim meine Frau gefragt oder die Glaskugel, sondern den haben wir, glaube ich, hergeleitet. Und wer nicht mit einverstanden ist, kann einfach seine Zahlen einsetzen und mal schauen, wie es dann aus seiner Sicht aussieht. Dann kommt das vielleicht auf 5% mehr oder weniger.
Also ich glaube, ihr habt es verstanden. Also die Differenz von irgendwelchen 120.000, 135.000 Euro ist natürlich auf ein Gesamtprojekt, was 2 Millionen kostet, aufgrund von teurem Grundstück, deutlich weniger im Gewicht. Wenn ich aber ein Gesamtprojekt habe, was sich zum Beispiel unter den 500.000 befindet, sind natürlich 120.000 ein signifikanter zweistelliger Anteil der Gesamtkosten. Daher muss ich sagen, fände ich das eine durchaus sinnvolle Maßnahme, zumal ja viele der Dinge, die man als Defizit hat beim KfW 55, ja jetzt sowieso in der Gesamtplanung angegangen werden müssen. Also dass du eben sagst, wenn ich jetzt Hybridheizungen habe oder ich jetzt nochmal Incentives zum Thema Stromgenerierung oder sowas habe, kommt das unter Umständen ja sowieso nach. Es muss ja nicht alles sofort am Anfang gemacht werden. Finde ich ein sehr, sehr, sehr spannendes Thema und ich fände es auch schön, wenn wir das gekoppelt mit weiteren Maßnahmen sehen würden, weil ich finde es eine sehr einfache Maßnahme. Also da muss jetzt nicht extrem viel passieren, da muss man nicht strukturell jetzt hier alles irgendwie neu denken. Jeder weiß, wie KfW 55 funktioniert, wir haben es sehr lange gemacht. Das heißt, das wäre jetzt wahrscheinlich wie ein gut eingelaufener Schuh, da immer wieder drauf zurückzufallen.
Und ich muss sagen, einfache, geile Frage. Hätte von mir kommen können, leider nicht.
Ja, an der Stelle gehen auch nochmal Grüße raus. Nee, also ich Wir sind ja, ich glaube, wer schon ein bisschen länger zuhört, weiß, wir sind ja sehr pragmatisch unterwegs. Also da jetzt irgendwie Luftschlösser zu malen in einer Situation, wo wir eine langsame Verwaltung haben und irgendwie auch eine generell recht langsame Struktur. Man muss auch sagen, wir kulturell ein bisschen Gewohnheitstiere sind in Deutschland, wenn man sich das im internationalen Vergleich anguckt. Und man eine Maßnahme hat, wo man sagt, die ist bekannt und dafür sind alle Strukturen vorhanden. Und sie hat trotzdem einen verhältnismäßig großen Effekt, um eben den Missstand der aktuellen Situation zu beheben, ist das ja eigentlich großartig, wenn du das hast. Und folgt aber auch wieder diesem Grundsatz, den ich jetzt schon ein paar Mal genannt habe, mit quasi don't let perfect be in the way of good. Weil Häuser haben, die KfW 55 sind, ist viel besser, als dass man sagt, KfW 40 oder nichts. Und diese zum Beispiel in Mannheim 30.000 Haushalte leben dann stattdessen in Miete in den vermutlich am wenigsten energieeffizienten Gebäuden, die du irgendwie finden kannst.
Oder nicht vorhandenen Mietgebäuden.
Genau, oder nicht vorhandenen, und du hast eine weitere Anspannung im Mietmarkt. Also wir haben ja jetzt schon öfter drüber gesprochen, Mangel verwalten ist nicht nachhaltig. Damit meine ich nicht nachhaltig im Umweltsinne, sondern vor allem nachhaltig im, diese Situation kann so lange nicht aufrechterhalten werden. Und die einzige Möglichkeit, die ich dort habe, ist das Angebot zu erhöhen. Und da finde ich es schön, wenn man solche Maßnahmen hat, die einfach auch Hilfe zur Selbsthilfe sind. Die kosten den Staat kein Geld. Die bringen im besten Fall sogar Geld ein, weil da sind wieder Steueraktivitäten, da sind Wirtschaftsaktivitäten dahinter.
Bringen der Bauwirtschaft wieder ein bisschen Belebung?
Genau, bringen der Bauwirtschaft wieder ein bisschen Belebung und ermöglichen es den Leuten quasi wieder eigenbestimmt trotzdem wieder an diesem Markt teilzunehmen, ohne dass man auf Handouts oder Gelder oder Förderung oder sonst irgendwas wartet, weil man es eben aus eigener Kraft nicht mehr schaffen kann. Hast du dem noch was hinzuzufügen? Nein, der Peter,
oh Gott,
Peter schüttelt mit dem Kopf. Nee, finde ich richtig stark. Vielleicht hat ja auch jemand aus unserer Hörerschaft, wir kriegen immer wieder Nachrichten, dass ihr gerade baut oder gerade frisch gebaut habt und euch in dem einen oder anderen Thema wiedererkennt. Lasst es uns gerne wissen. Vielleicht hat ja von einer von euch irgendwie 40 plus gebaut und hat da ein paar Erfahrungswerte. Vielleicht ist man gerade in dem Thema 55 drin. Vielleicht will man bauen und ist in der Wartepause von, was muss ich denn jetzt machen? Was ist denn jetzt mein neuer Standard, woran orientiere ich mich? Lasst uns das gerne wissen. Wir teilen das auch gerne, wenn ihr uns das okay dafür gebt. Aber vor allem freuen wir uns, da von euch zu hören und quasi immer auch so ein bisschen live aus dem Markt Feedback zu erhalten. Weil im Thema Neubau sind wir jetzt mit dem, was wir quasi an Projekten haben, weniger unterwegs. Vor allem nicht im Einfamilienhaus-Neubau. Da freuen wir uns immer, wenn wir von euch Feedback erhalten. Am besten macht er das über Instagram. Ihr findet uns unter lagebericht-podcast. Ihr findet uns aber auch auf LinkedIn, auch da als Lagebericht der Immobilienpodcast, beziehungsweise mich, Katharina Ivankovic oder Peter Hettenbach, auch mit unseren persönlichen Profilen. Da begleiten wir in der Regel unsere Folgen dann auch mit nochmal zusätzlichen Content, Links und so weiter. Das heißt, wenn ihr quasi Audio visuell arbeiten wollt und auch noch ein bisschen was nachlesen neben dem, was wir euch erzählt haben, dann könnt ihr das dort am allerbesten. Habe ich irgendwas vergessen, Peter? Nee.
Ich habe fertig.
Peter hat fertig. Man sieht es ihm auch an. Fand ich aber eine tolle Folge. Die war jetzt kurz und knackig, aber da war richtig viel Content drin. Und da freue ich mich immer, wenn wir so ein bisschen auch wertvolle, quasi in Anführungsstrichen Alltagstipps für zumindest einige von euch geben können. So, das war was mit der heutigen Folge. Wenn ihr uns eine Bewertung hinterlassen wollt, dann macht das gerne. Am einfachsten geht es bei Apple Podcast und bei Spotify. Ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns empfehlt. Das hilft uns immer dabei, diesen Podcast für euch auch weiterhin jede Woche aufrechtzuerhalten. Ansonsten verbleiben wir wie immer. Hast du schon gesagt? Habe ich dich verpasst?
Auf eine gute Zukunft mit Immobilien.
Sehr schön. Und bis nächsten Mittwoch, überall, wo es Podcasts gibt. Bis dann.